Es gibt sehr viele lebenswichtige Fragen. Vielleicht haben sich heute auch schon welche gestellt. Was ziehe ich heute an? Oder was gibt es heute Mittag zu essen? Ist für manche auch eine lebenswichtige Frage. Oder wie wird das Wetter am Wochenende? Oder liebt er mich? Oder sie? Oder können wir die Klimaveränderung stoppen? Was wird aus mir, wenn ich mal alt bin? Werde ich wieder gesund? Eine lebenswichtige Frage hören wir heute im Predigttext. Sie wird an Jesus gestellt. Ich lese. Und als er sich auf den Weg machte, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Lebenswichtige Frage. Aber Jesus sagte zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut, außer Gott allein. Du kennst ja die Gebote genau. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falsche Anklage erheben, du sollst niemanden berauben, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er sagte ihm aber: Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Und Jesus sah ihn an, gewann ihn lieb und sagte zu ihm: Eins fehlt dir noch. Geh hin. Verkauf alles, was du hast, und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach. Er war aber ganz niedergeschlagen über diese Antwort und ging traurig davon, denn er hatte einen großen Besitz. Und Jesus sah sich um und sagte zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen? Die Jünger aber waren von seinen Worten tief betroffen. Aber Jesus antwortete ihnen wiederum: Liebe Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Sie waren aber noch viel mehr erschrocken und sagten zueinander: Wer kann denn dann gerettet werden? Jesus aber sah sie an und sagte: Bei den Menschen ist's unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alles ist möglich bei Gott. Worte des lebendigen Gottes aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 17 bis 21. Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Mit dieser Frage begann dieses Gespräch vor über 2000 Jahren. Einer kommt zu Jesus, also nicht der reiche Jüngling bei Markus. Das machen wir immer gerne. Wir mischen immer die Evangelien, die Synoptiker. Aber hier ist einer. Wir wissen nicht, irgendeiner kommt zu Jesus. Und den treibt diese Frage. Ich glaube, heute wird diese Frage, wenn überhaupt, nur noch von sehr wenigen Leuten gestellt. Wie bekomme ich ewiges Leben? Aber heute fragen Menschen nach wie vor nach gelingendem Leben, nach ganzem Leben, nach dauerhaftem Leben. In den 60er und 70er Jahren, das habe ich so in meiner Teenager- und Jugendzeit mitbekommen, da wurde gefragt: Ist mein Leben sinnvoll? Da war die Sinnfrage ganz wichtig. Die höre ich heute kaum noch, höchstens in Gemeinden wie hier, weil wir manchmal 30 Jahre zurückhängen in der Entwicklung. Zu Anfang des 21. Jahrhunderts, so in den Nullerjahren, da ist die Frage oft gestellt worden: Wie werde ich glücklich? Da ist die Frage nach dem Glück ganz wichtig gewesen. Viele Ratgeber gibt es über ein glückliches Leben. Und heute, so die Frage seit 2010 oder 12: Wie kann ich mein Leben optimieren und ganz neu klimaneutral leben? Das sind heute die lebenswichtigen Fragen. Merken Sie, die ändern sich. Die Person in unserem Predigttext, die ist davon ausgegangen, dass es nach seinem Tod zwei mögliche Orte gibt, an denen er weiterleben wird. Da ist für ihn einmal die Scheol, die Hölle, der Ort der Gottesferne, oder bei Gott im Himmel, das ewige Leben also. Das war für ihn klar, das muss so sein, das wird so sein. Und deshalb stellt er für sich eine immens wichtige Frage, weil für ihn Himmel und Hölle nicht nur Metaphern, Symbole waren, sondern Orte, wo er sagt, die gibt es wirklich und da werde ich mal landen, entweder da oder da. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, was Sie für ein Verständnis von ewigem Leben haben, ob das in Ihnen so eine Resonanz hat. Für mich bedeutet ewiges Leben auch Erfüllung meines Lebens. Und ewiges Leben beginnt, so sagt Jesus im Johannesevangelium, schon jetzt für alle, die an ihn glauben. Und es überdauert sogar den biologischen Tod und findet seine Fortsetzung dann in der Gemeinschaft mit Gott in einem neuen, in einem ganz anderen Leben. Tun Sie bitte auch die Begriffe Himmel und Hölle nicht so leicht ab als mythologische Rede oder Metapher oder Symbol einfach. Das Neue Testament und Jesus selbst gehen davon aus, dass es nach unserem Tod weitergeht, und zwar in wirklich zwei möglichen Seinsweisen. Entweder bei Gott im Zustand der Erfüllung und völliger Glückseligkeit oder eben abgewandt von Gott im Zustand tiefster Verzweiflung und Einsamkeit. Voller Respekt nähert sich diese Person, dieser Einer, Jesus. Er geht vor ihm auf die Knie. Und Jesu Reaktion fällt so ganz anders aus, als ich das gedacht hätte. Sie fällt ziemlich schroff aus. Der weist den Frager zurecht. Ich bin nicht gut, Gott allein ist gut. Da bekommt der Frager gleich eine Klatsche von Gott. Und dann weist Jesus ihn, so wie das jeder andere Rabbi damals getan hätte, auf die 10 Gebote hin. Sie haben das gehört eben. Dann passiert wieder was Überraschendes. Dann sagt dieser Fragesteller, habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf? Kenne ich? Habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf? Ich sage nur eins, Respekt für diese Antwort. Hätte ich nicht so sagen können, habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf? Merken Sie, wir haben es hier mit einem absolut vorbildlichen, moralisch integeren, hochstehenden Menschen zu tun. Sie sind bestimmt genauso moralisch integer wie dieser Mann, ein anständiger, eine redliche Person. Vielleicht haben Sie nicht immer die 10 Gebote gehalten, aber doch auch ordentlich gelebt, Steuern bezahlt, mit dem Gesetz nicht so oft ins Konflikt gekommen, höchstens mal Knöllchen kassiert, weil Sie schnell gefahren. Also wird Gott Ihnen doch auch nicht ernsthaft böse sein, oder? Das passt doch schon alles. So schlecht sind Sie doch gar nicht. Und wissen Sie, ich glaube, es gibt viele Menschen hier in unserer Region, die anständig leben. Das sind anständige Menschen, die nicht fern sind vom Reich Gottes. Aber genau wie dem Frage in dem Text fehlt vielen noch eins. Fehlt vielen noch etwas zum ewigen Leben. Ich bin der festen Überzeugung, viele ahnen das auch, dass da noch was fehlt, dass das nicht alles ist im Leben, so wie sie es leben. Auch wenn das nach außen top, top, top ist. Vielleicht sind Sie selbst heute Morgen hier ja so jemand, der von sich sagt, bin doch kein übler Mensch. Ich bemühe mich doch, redlich zu leben, dass es Gott und Menschen gefallen muss. Ich komme doch auch ganz gut ins Leben. Entweder brauche ich dieses ewige Leben gar nicht, weil mir reicht, was ich habe, oder Sie denken, es wird schon reichen, was ich habe und bin zum ewigen Leben. Und wenn es einen Gott gibt, dann wird er mich schon ganz in Ordnung finden. Und wieder passiert was Spannendes in unserem Bibeltext. Jesus gibt sich mit dieser Antwort, wo ich sage Respekt, nicht zufrieden. Er macht weiter und sagt, eins fehlt dir noch. Das reicht noch nicht, die Gebote gehalten zu haben von Jugend an. Eins fehlt dir noch. Geh hin, verkaufe alles, was du hast. Gib den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Das ist verrückt, oder? Da ist einer, der hält alle Gebote, der lebt ethisch vorbildlich und das reicht immer noch nicht fürs ewige Leben. Ja, Jesus, was willst du denn? Will er den Fragesteller ärgern? So richtig fertig machen? Nein, das glaube ich nicht. Im Text heißt es, Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Jesus fand ihn sympathisch. Er denkt, das ist ein klasse Kerl, der hier fragt. Hab gar nichts gegen den. Aber warum denn dann diese unmögliche Forderung? Was macht denn Jesus hier? Das ist doch unverschämt, das ist doch gemein, finde ich. Jesus ruft den Fragesteller in seine Nachfolge. Er will, dass er begreift, nicht nur das äußere Halten von Regeln und Gesetzen garantiert sozusagen das ewige Leben, dass so ein Deal stattfindet, Gott, ich mache alles, was du sagst und du gibst mir dann dafür das ewige Leben. Jesus sagt, da fehlt was Entscheidendes, Junge. Da fehlt was Entscheidendes, da fehlt deine Hingabe, da fehlt dein inneres Vertrauen auf Gott. Erst das verändert dich wirklich von innen heraus und macht dich tauglich für das ewige Leben. Verstehen Sie, die Gebote kommen von außen in mich, an mich heran. Aber diese Hingabe, diese Nachfolge Jesus kommt von innen aus mir raus. Und das sind zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Wir wissen aus zeitgenössischen Quellen, dass damals zur Zeit Jesu Menschen, die sich zu einem neuen Glauben bekehrten, tatsächlich oft ihr Vermögen so als sichtbares Zeichen für ihre Umkehr hergaben. Das war also üblich. Jesus verlangt hier tatsächlich nichts Unmögliches. Das gab es früher öfters. Für uns unbekannt, das gab es aber früher öfters. Und genau damit haben wir es hier zu tun. Jesus ruft den Fragesteller in seine Nachfolge und als Zeichen dafür, dass er es ernst meint, soll er sein Zeug hergeben, sein Vermögen hergeben. Das wird Jesus nicht von jedem Menschen verlangen, heute. Aber für diesen Menschen, der hier fragt, ist es die konkrete Art, wie er nach außen dokumentieren soll? Ab jetzt glaube ich den Worten Jesu, jetzt vertraue ich ihnen, jetzt folge ich Jesu nach. Stehen Sie, und der Text sagt nicht, um Christ werden zu müssen, muss ich mein Vermögen auf den Tisch des Hauses legen. Wäre für die Finanzen unserer Gemeinde gut, für Sie vielleicht nicht so gut. Verlangt aber keiner, verlangt Jesus auch nicht. Um das ewige Leben zu bekommen, gibt es keine Vorbedingungen, außer dieser einen. Jesu Worten Glauben schenken und sie befolgen, tun. Jesus konfrontiert diesen Fragesteller, seinen Jünger und uns mit seiner Frage, mit dem ersten Gebot. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und Jesus will, dass dieses Gebot praktisch werden soll für den Fragesteller. Das ist die Nagelprobe, die er hier bestehen muss. Wie hältst du es mit dem ersten Gebot? Und ich denke, dabei hat Jesus gesehen, dass es für diesen Menschen einen Punkt, einen neuralgischen Punkt in seinem Leben gab, nämlich den Reichtum, der ihn in Konflikt bringt mit dem ersten Gebot. Und wir lernen hier, Gott konfrontiert Sie und mich immer mit unseren stärksten Stellen. Da, wo wir meinen, oh, da bin ich richtig gut, da sichere ich mein Leben. Genau da fragt Jesus Sie. Und da hackt er drauf rum sozusagen. Jesus sucht nicht Ihre Schwachpunkte und bietet sich dann als Lösung für all Ihre Probleme an. Das machen Menschenfänger, Manipulatoren, Populisten. Aber das macht nicht der lebendige Gott der Bibel. Der konfrontiert Sie viel unbequemer für Sie mit Ihren stärksten Stellen in Ihrem Leben und fragt Sie, wie sieht das denn bei dir aus, lieber Andreas? Vertraust du wirklich meinen Worten oder machst du einfach so dein Ding, wenn es dir passt? Gott konfrontiert mich und Sie immer wieder mit dem ersten Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist der Anspruch Gottes auf dein Leben, auf ihr Leben. Nicht mehr und nicht weniger. Und darum ist Christsein immer auch etwas sehr Radikales, das auf die Wurzeln, auf die Grundlagen unseres Lebens geht. Billiger ist das nicht zu haben. Das ist Gottes Anspruch auf dein Leben. Zum Gott und zum Götzen kann für einen Menschen alles werden, woran er sein Herz hängt. Das hat der Luther so hervorragend erkannt. Ihr Besitz kann das werden, wenn Sie meinen, dadurch Ihr Leben absichern zu können. Ihr Wissen kann das werden, wenn Sie Ihrem Wissen mehr vertrauen als den Worten Gottes. Ihre Beziehungen zu anderen können das werden, wenn Sie meinen, Beziehungen machen mein Leben alleine aus. An Ideologie kann das werden, egal ob von rechts oder links, bürgerlich oder irgendwie. All das kann für Sie zum Götzen werden, weil Sie sagen, oh, darauf baue ich mein Leben. Das ist eigentlich im Geheimen das, was die Säule meines Lebens ist und was mein Leben trägt. Nochmals, da wo Sie sich am sichersten wähnen, am stärksten, wo Sie meinen, das ist hier die Säule meines Lebens, da darf nicht dran gerüttelt werden, genau daran will Jesus rütteln. Bei diesem Menschen hier und auch bei Ihnen heute Morgen. Da legt Gott seinen Finger drauf und stellt Sie in Frage, dass Sie erschrecken. Der Reichtum war die Achillesferse im Leben des Fragestellers. Da fordert Jesus ihn heraus. Da soll er wegkommen von. Wir sehen, Christsein, das ewige Leben, kostet etwas. Es ist nicht nur so ein bisschen fromme Verzierung zu einem ansonsten anständigen bürgerlichen Leben. Christsein ist auch viel anspruchsvoller als das Halten von Regeln und Geboten, sondern es geht immer um deine Antwort auf die Frage, was sind denn die lebenssichernden Säuleninstanzen deines Lebens? Der Fragesteller war nicht bereit, das loszulassen. Anders als in den Gleichnissen vom Schatz im Acker und der kostbaren Perle bei Matthäus, schätzt er den Wert seines Reichtums höher ein als den Wert des ewigen Lebens. Und deshalb geht er traurig davon. Der ist von Jesus enttäuscht, weil er nicht die Antwort hört, die er gerne gehört hätte. Weil er nicht das bekommen hat von Jesus, was er so gerne gehabt hätte. Merken Sie, Jesus gibt keinen Rabatt, null Rabatt für das ewige Leben. Also kein Sale, nichts. Das ist damals so und das ist heute auch so. Kein Rabatt auf das ewige Leben. Und wenn Sie die Frage nach Gott und dem ewigen Leben bewegt, dann machen Sie es bitte nicht so wie er. Gehen Sie nicht wieder traurig weg heute Morgen aus diesem Gottesdienst. Hören Sie auf Jesu Worte. Jesu will Ihnen doch gar nichts wegnehmen. Er will Ihnen im Gegenteil alles schenken, was er hat, das Kostbarste, das Wichtigste für sein Leben, nämlich Ihr ewiges Leben. Jesus schockte mit seiner Antwort nicht nur den Fragesteller, sondern auch seine Jünger und auch mich, als ich das so auf mich habe wirken lassen. Seine Worte lösen bei den Jüngern Betroffenheit aus. Die haben nicht gesagt, der arme Tropf, wir halten das doch schon längst so, wir Jünger, wir haben da auch alles hergegeben. Nein, sie erschrecken. Die Jünger erschrecken hier. Die Jünger erschrecken hier, obwohl sie schon Jesus nachfolgen. Und sie erschrecken, weil ihnen deutlich wird, hey, Gott will uns ja ganz. Gott will mich ja ganz. Das ist kein theoretischer Glaubenssatz, sondern eine eminent praktische Angelegenheit. Jesus meint das wirklich ernst. Frage Sie, wie geht es Ihnen damit, wenn ich Ihnen das heute Morgen sage oder vielmehr Gott das sich fragt, ich will dich ganz. Hoffentlich erschreckst du auch noch und das ist nicht für dich ein alter Hut. Und Jesus merkt natürlich die Betroffenheit der Jünger, greift sie auf und sagt, liebe Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Wie schwer tut ihr euch damit zu sehen, wie groß Gott in Wirklichkeit ist? Sonst würdet ihr begreifen, dass daneben selbst der größte Schatz völlig unbedeutend ist, völlig unbedeutend. Wie schwer tut ihr euch damit, Gott und damit meinen Worten wirklich zu vertrauen? Gott meint es doch gut mit euch, er sorgt für euch und seine Fürsorge ist besser als alle Absicherungen, die ihr jemals leisten könnt. Und dann kommt dieses bekannte Bild, kennen Sie vom Kamel, das leichter durch ein Nadelöhr kommt, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Damit drückt Jesus die ganze Unmöglichkeit aus, in das Reich Gottes zu gelangen, ohne Gott bedingungslos zu vertrauen und ihn wirklich Herr sein zu lassen im Leben. Und die Jünger bringt ihre Betroffenheit und ihre Verzweiflung auf den Punkt, Jesus, wenn das der Maßstab ist, den du hier nennst, dann kommen auch wir nicht dahin. Und die waren nicht reich, das waren Fischer, die haben eh alles verlassen. Wenn der nicht, dann wir auch nicht. Wie soll das denn gehen? Da kommt ja kein Mensch ins Reich Gottes, da nutzt ja alle Anstrengungen nichts. Das ist ja alles zum Scheitern verurteilt. Was machen wir dann hier? Wie sollen wir das anstellen, Gott? Wie sollen wir das anstellen, du bist der Herr in allen Bereichen unseres Lebens und wir sollen uns völlig hingeben. Guck uns doch an, sieh mich doch an, sieh dich doch an, du kennst uns doch. Du weißt doch, dass es keiner schafft. Gib alles auf, folge mir nach. Das ist eine glatte Überforderung. Das ist unmöglich. Jesus weiß das. Und er sagt, das stimmt. Das ist unmöglich. Bei den Menschen ist es unmöglich, sagt er. Aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Das genau ist das Evangelium in unserem Text. Das ist die gute Botschaft für mich und für Sie heute Morgen. Die Frage ist jetzt nicht mehr, wer traut sich es, alles aufzugeben, um Jesus nachzufolgen, sondern wer traut mir das zu? Wer traut mir das zu, dass ich das kann? Und die Antwort ist klar und deutlich, Gott traut dir das zu. Gott traut dir das zu, denn bei ihm sind alle Dinge möglich. Gott ruft dich, Jesus zu vertrauen. Also brauchst du nicht nur erschrecken, sondern erkennen und vertrauen. Erkenne, dass du Gottes Forderungen nicht halten kannst, keine. Sondern ganz und gar auf Gottes Vergebung und Gnade angewiesen bist, wenn es ums ewige Leben geht. Aber bitte auch nicht beruhigt zurücklehnen und sagen, dann sind die Forderungen Jesu und die Gebote egal. Das kommt ja nur darauf an, dass Gottes Gnade und Liebe mich erreicht. Nein, so auch nicht. Weil ich den Pokal bekommen habe, weil ich ewiges Leben habe, lebe ich als Sieger und gebe alles, um mich des ewigen Lebens würdig zu erweisen. Und deshalb halte ich die Gebote. Was Gott in der Bibel von ihnen fordert, in seinen Geboten, das soll sie verzweifeln lassen. Das unterstreicht das Ausmaß und die Ernsthaftigkeit, mit der Gottes Anspruch über ihrem Leben gilt. Er will die Nummer eins sein in ihrem Leben. Gott will und braucht sie ganz. Alles ist möglich bei Gott. Das heißt, sie müssen kein Weltmeister im Verzicht werden, bevor sie Gottes Ansprüchen genügen können. Sie müssen kein Held, keine Heldin sein, um das ewige Leben zu ererben. Vertrauen Sie Jesus und der Kraft der Gnade, dass alles möglich ist bei Gott, denn das gilt auch für dich. Alles ist möglich bei Gott, Das heißt, er selbst gibt dir die Kraft, Jesu nachzufolgen und ihn in deinem Leben Herr sein zu lassen. Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Alle Dinge sind möglich bei Gott. Das heißt auch, Gott kennt dich doch. Er weiß doch, dass du oft die Dinge groß machst wie ein Kamel und den Glauben selbst klein machst wie ein Nadelöhr. Das ist das Spiel, das wir ständig spielen. Irgendwelche Nebensächlichkeiten machen wir groß und den Glauben und die Macht Gottes klein, auch wenn wir das nicht wollen. Aber dann hilft Jesus uns doch immer wieder zurecht, durch sein Wort, durch seinen Geist, durch die Gemeinde, dass unsere Perspektive wieder stimmt. Dass die Kamele bei uns klein werden wie Ameisen. Gott traut es ihnen zu, ihm vertrauen zu können, sein Nachfolger, seine Nachfolgerin zu werden. Er sieht sie nämlich durch seinen Sohn Jesus Christus an und deshalb sind sie vor ihm in Ordnung. Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Bitte fangen Sie an, genau diese Frage zu stellen. Das ist nämlich die wichtigste Frage in Ihrem Leben. Die wichtigste Frage in Ihrem Leben. Und vertrauen Sie Ihr Leben ganz Jesu an mit allen Ihren Fragen, mit allen Ihren Baustellen und vor allen Dingen mit all Ihren Stärken. Er kennt Sie und Jesus möchte Sie an seiner Seite haben, jetzt und im ewigen Leben. Und er lädt Sie dringend ein, dass Sie ihm vertrauen und so erfahren, tatsächlich alle Dinge sind möglich bei Gott. Ich möchte Sie jetzt zum Schluss in Jesu Namen einladen. Jetzt ist für Sie Gelegenheit, sich Jesus anzuvertrauen. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht auch wiederholt, um ewiges Leben zu erlangen. Jetzt in diesem Gottesdienst ist die Möglichkeit. Ich spreche ein kurzes Gebet. Beten Sie es mit, wenn Sie möchten. Wir neigen uns dazu. Jesus, ich weiß gar nicht, ob ich das ewige Leben habe. Ich weiß auch nicht, ob ich das überhaupt will. Mir ist auch nicht ganz klar, was das alles bis zum Schluss bedeutet. Aber ich habe verstanden, dass es wichtig ist, ewiges Leben zu haben. Ich habe verstanden, dass ich es nicht durch ein anständiges Leben bekomme. Du weißt genau, woran ich so hänge und womit ich mein Leben absichere. Ich habe Angst, das loszulassen. Und ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schaffe. Du sagst mir aber, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und das möchte ich jetzt glauben. Und das möchte ich jetzt für mich in Anspruch nehmen. Und darum sage ich, Jesus, dir gebe ich jetzt mein Leben. Mach du doch daraus, was du möchtest. Und bitte schenk mir jetzt das ewige Leben. Ich glaube deinen Worten. Hilf meinem Unglauben. Amen. Amen.